Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Ja, wir sind wieder in dem Programm, in dem kein 5-Sekunden-Countdown vorher abläuft. Es geht unmittelbar los, es ist verwirrend. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Willkommen zur 99. Folge. Ich habe mal gerechnet, weil ich irgendwie dachte, so langsam müsste die 100 mal hochkommen. Also gerechnet, ich habe bei Podigee geguckt und ich habe in unserer Tabelle geguckt. Das hier ist die 99. Folge, die wir aufnehmen. Also wir sind kurz vor einem großen, runden Jubiläum. Dass wir aber immerhin, also als wir angefangen haben, haben wir immerhin so weit gedacht, weil wir haben, glaube ich, die Nummerierung der Episoden so im Backend quasi dreistellig gemacht. Also so, weil wir dachten, ja, 100 könnte vielleicht eventuell, wenn wir dranbleiben, passen. Also noch haben wir kein Problem. 999 müssen wir dann mal gucken, was dann danach passiert. Haben wir noch ein bisschen, um uns das zu überlegen. Ja, so, bevor wir zu einer bestimmt ganz großen Jubiläumsausgabe kommen, wir haben noch keine Idee, was wir machen wollen, ob wir was machen wollen. Ich glaube, wir machen einfach eine ganz normale Folge. Bei der 50 haben wir, glaube ich, auch nichts gemacht. Ich glaube, wir haben auch nicht realisiert, dass wir die Nummer 50 aufgenommen haben, als wir sie aufgenommen haben.
Vielleicht können wir irgendjemand Spannendes einladen oder so, aber das müssten wir dann schnell machen. Ah, egal.
Das müssten wir dann wahrscheinlich relativ schnell machen. Und
oder wir laden ein zu so ganz vielen Sprachnachrichten und machen so, wie geht gut schreiben oder so, wo wir ganz viele Leute anschreiben und sagen, und wir spielen das so rein.
Ja, ist auch eine Möglichkeit. Wenn dann aber die Leute nichts machen, weil sie sich nicht aufgefordert fühlen, ist auch schade.
Ja, müssen wir uns eine gute Frage überlegen. Was ist Schreiben eigentlich?
Ja.
Wie geht gutes Schreiben?
Würden wir das dann am Ende dieser Episode als Call to Action machen? Weil wir müssten es ja dann jetzt
dann
in dieser Episode machen.
Da müssen wir die Episode nutzen, um die nächste zu planen.
Gott. Vielleicht machen wir einfach eine kleine Zwischenepisode. Die können wir ja auch zwischendrin veröffentlichen. Also einfach so ein 5-Minüter, wenn wir was fürs Jubiläum machen wollen. Dann können wir nochmal danach überlegen und müssen es nicht jetzt spontan machen. Wenn ihr Ideen
vielleicht
habt,
vielleicht habt
was
ihr
man
auch
so,
Ideen.
Ja, genau. Was man für so ein 100-jähriges Jubiläum machen kann, 100-folgiges Jubiläum, dann teilt es uns gerne mit.
Hast du 100-jährig gesagt?
Ja, ah, das aber auch, also es war tatsächlich aus Versehen, aber den Gag machen ja auch ganz viele Podcasts, ne? Ist auch schon komplett ausgelutscht, dass quasi immer so Folge mit Ja gleichgesetzt wird. Sollte man auch nicht machen. War tatsächlich aus Versehen. Nee. Naja.
Gut.
Wir haben eine kleine Aufnahmepause gemacht, weil in erster Linie ich im März gar nicht oft da war. Ich ist wirklich sehr, sehr viel unterwegs gewesen auf verschiedenen Dingen. Du hattest auch gut zu tun und das habt ihr vielleicht wahrscheinlich, je nachdem, wie wir darüber gesprochen haben und wie es dann am Ende geschnitten war, mitbekommen. Die letzte Episode war ja auch aufnahmetechnisch ein absolutes Graus. Es war tatsächlich eines der wenigen Male, dass eine Aufnahme so schlecht lief, dass wir nochmal neu aufnehmen mussten. Das habt ihr in der letzten Episode gehört. Deshalb hat sich alles auch nochmal ein bisschen verzogen. Ja, genau. Aber es ist, wie es ist. Wir produzieren, wann wir können. Heute können wir mal wieder. Wir sind mitten am Beginn der Osterfeiertage, wenn wir das hier aufnehmen. Es ist gerade Karfreitag und wir, oh Gott, und wir produzieren ein Audioprodukt. Schrecklich.
Das darf man nicht.
Ja, das darf man nicht. Aber wir veröffentlichen es ja nicht am Karfreitag, zum Glück. Dann dürfte alles in Ordnung sein. Ja. Ja, und wir wollen heute reden über kreative Methoden der Schreibberatung oder kreative Methoden in der Schreibberatung. Was kennen wir? Was haben wir schon eingesetzt? Was könnten wir uns vorstellen? Und natürlich auch, was könnt ihr auch unabhängig vom Schreibberatungskontext für euch selbst einsetzen und ausprobieren? Also für euer Schreiben. Darum soll es heute gehen. Und Birte, du hast eben im Vorgespräch schon unter anderem gesagt, dass du erstens ein Buch bei dir griffbereit herumliegen hast, aus dem du etwas mitgebracht hast. Und du hast das Thema auch vorgeschlagen. Deshalb würde ich dir quasi die erste Frage und das Wort geben, so ja, wie du anfangen möchtest. Entweder, was hast du mitgebracht? Passt das direkt für den Anfang oder passt das für später? Oder welche kreativen Methoden, an welche dachtest du, als du das Thema vorgeschlagen hast?
ja, manche von euch, Dennis auf jeden Fall, wissen, dass ich weiterbildungssüchtig bin. Und deswegen mache ich zurzeit eine Weiterbildung. Und zwar Supervision, systemische Supervision, Organisationsberatung und Coaching. Und in dieser Weiterbildung hatte ich letzte Woche eine Blogwoche zu kreativen Methoden. Und zwar mit und von Jan Bleckwedel, der seit 40 Jahren als Supervisor arbeitet und vor 40 Jahren in der Erziehungsberatungsstelle und auch in der Supervision, sagt er, war das wohl total normal, dass die Leute aus der Psychoanalyse kamen. Ja, und der hat sich so auf kreative Methoden spezialisiert. Und das ist ganz spannend. Da habe ich auch ein Buch, das, der Titel ist ein bisschen irreführend, weil da wirklich viele Methoden auch drin sind. Der Titel heißt Systemische Therapie in Aktion, kreative Methoden in der Arbeit mit Familien und Paaren. Das heißt, wir werden das heute ein bisschen übertragen und ich würde gerne ein bisschen erzählen, was ich mitgebracht habe und dann sammeln wir zusammen, was uns so an Methoden einfallen. Und mein Wunsch ist auch, dass wir schauen, dass wir das zum einen auf die Schreibberatung übertragen, anwenden, und aber auch auf das Selbstcoaching sozusagen schauen, wie können Menschen das auch für sich anwenden, wenn sie jetzt nicht in einer Schreibberatung sind. Also dass wir sozusagen, wir versuchen diesen Shift zwischen, wie können wir das anwenden im Schreibberatung, im Schreibcoaching-Setting und wie kann ich das anwenden für mich selbst, wenn ich alleine mit mir arbeite.
Mhm. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich kenne das Buch nicht, ich kenne die Weiterbildungsinhalte nicht, ist, glaube ich, einfach zu weit von genuinen Schreibdidaktischen entfernt, deshalb bin ich sehr gespannt, was bei rauskommt. Ja, dann wollen wir, macht es Sinn, mit der Weiterbildung anzufangen, die du jetzt wirklich ganz aktuell hattest? Hast du da irgendwas direkt gelernt,
ja,
was du hier erzählen möchtest? Also hast du mit Sicherheit, aber hast du was gelernt, was jetzt direkt hier in diese Episode passt, so rum?
Ja, total viel. Und vielleicht machen wir das auch einfach im Wechsel, keine Ahnung. Ich habe mal angefangen, ich habe gerade meine Notizen aufgemacht hier auf meinem Tablet, wenn ich mache mir Notizen mit GoodNotes, ne, und habe dann so Sketchnote-mäßig. Und eine Sache, die fand ich ganz schön. Die hat ja eigentlich für eine andere Sache gesagt, also ganz viele Sachen finde ich ganz schön, aber das steht hier als erstes. Jan Bleckwedel empfiehlt, wenn der mit einer Gruppe arbeitet, als Kurs, dass man sich Notizen macht. Er sagt, das muss jetzt nicht parallel sein, das kann halt auch in der Pause sein. Und das Schöne fand ich, das hat mich so ein bisschen an eine Art E-Portfolio-Arbeit erinnert, dass er sagte, schreib doch einfach in der Pause mal eine SMS an dich selbst. Also Jan Bleckwedel ist 75. Schreibt doch mal
eine SMS.
Ja, okay. Hat immerhin nicht Brief gesagt. Nein, schreib doch mal eine SMS an dich selbst. Das habe ich gelernt. Und das fand ich irgendwie mit der SMS an mich selbst in der Pause, fand ich eine schöne Idee, weißt du? Also nicht eine SMS an das Schreibprojekt. Auch wenn wir das jetzt auf die Schreibdidaktik beziehen. Nicht eine SMS an mich selbst über die nicht an mein Projekt, sondern wirklich mal an mich selbst.
Mhm. Ja.
Was habe ich gelernt über mich, mein Schreiben heute? Was habe ich heute in meinem Thema gelernt? Was ist mir wichtig? Was gehört da noch rein? Mhm. Als eine kleine Methode.
Ja.
Also das mit der SMS verbinde ich halt auch, ich weiß, es ist nicht mehr so, aber ich verbinde das mit einer bestimmten Zeichenbegrenzung. Weißt du, so ein bisschen so eine Twitter-Nachricht, ein Tweet.
Ja, ja, einfach so ein kurzes Ding. Man muss es auf einen Satz.
In der guten alten Twitter-Zeit.
Ja, mhm. Ja. Man muss es halt irgendwie runterbrechen auf einen Satz. Mhm. So, oder ich weiß nicht. SMS und Twitter war die gleiche Zeichenlänge, ne? Das ursprüngliche Twitter, bevor es ausgeweitet wurde. Ja, mhm. Sowas, also in Workshops mache ich sowas an sich auch, aber halt so ganz am Ende. Pause ist eine interessante Idee. Am Ende gebe ich dann ja auch meistens immer dieses, schreibt euch selbst ein One-Minute-Paper, auch mit genau dieser Prämisse von, was ist das Wichtigste, was ihr heute gelernt habt? so als nochmal ausformulieren und dann aber halt, wie der Name One-Minute-Paper schon sagt, so, ich gebe denen dann auch wirklich ganz, ganz wenig Zeit dafür. Ich gucke jetzt nicht auf die Hardcore 60 Sekunden, aber so länger als 2 Minuten Schreibzeit gebe ich den Leuten dafür dann auch nicht.
Ah, okay. Das heißt, das Schöne ist jetzt eine schreibintensive Methode, über die wir sprechen. Ist es für dich, dann machst du das, leitest du das als Freewriting an und stellst du eine Stoppuhr? Wie machst du das?
Freewriting haben sie in diesem Workshop-Kontext an vorheriger Stelle schon gelernt. Also deshalb, sie könnten es so schreiben. Ich gebe denen da gar nicht viel Anleitung dazu. Ich sag ihnen wirklich, das hier ist die Frage. Und dann ist wirklich die Frage, was habe ich oder was ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Manchmal variiere ich die Frage, manchmal ist die Frage auch, was, welchen Inhalt möchte ich auf jeden Fall weiter vertiefen oder mit welchem Inhalt möchte ich mich weiter beschäftigen? Das kann auch eine Frage sein. Und dann sage ich einfach, schreibt das für euch auf. Ich überlasse Ihnen komplett, ob Sie es am Smartphone, am Laptop, ob Sie es mit Stift und Papier schreiben wollen. Ich sage Ihnen aber explizit, das ist für euch. Darüber reden wir jetzt nicht mehr. Ist auch wirklich ganz am Ende des Workshops. Das ist wirklich für euch zum Mitnehmen, dass ihr es einmal aufschreibt. Ich gebe Ihnen ansonsten keine große Schreibanleitung. Ich sage Ihnen aber, ihr habt 1 Minute zum Schreiben. Und wenn ich sehe, dass die Leute alle sehr intensiv schreiben, dann haben sie vielleicht auch 2 Minuten. Ich stelle denen aber keinen sichtbaren Timer. Ich gucke für mich auf die Uhr. Also so niedrigschwellig wie möglich.
Und danach ist es direkt vorbei oder geht ihr danach nochmal in eine Runde?
Nein, danach ist wirklich der Workshop vorbei. Also ich lasse das nicht mehr besprechen. Also, wenn ich es nicht gut hinkriege, habe ich danach vielleicht noch so ein paar Orga-Sachen am Ende. Aber eigentlich versuche ich so zu machen, dass das wirklich mit das Letzte ist. Danach sage ich nur noch Tschüss, danke, dass ihr dabei wart, wenn ich es hinkriege.
Okay. Ja, schöne Ergänzung. Danke. Das Zweite, worauf er sehr viel Wert gelegt hat, der Jan Blackwedel, ist, wir werden das in den Shownotes, in die Shownotes tun, den Link zu seiner Website und auch das Buch, würde ich sagen, oder?
Ja.
So, der spricht von dem entwicklungsorientierten systemischen Ansatz. Das heißt, für ihn ist es wichtig, den Blick auf Entwicklung zu lenken. Und etwas, worüber wir wirklich sehr, sehr viel gesprochen haben, ist das Gestalten von Räumen. Und da können wir die Menschen einladen, die Räume zu gestalten, oder wir gestalten die Räume oder beides. Und dass wir den Raum mitdenken als ein Element in Coaching, das ist ihm sehr wichtig. Und das finde ich, da haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass wir den Raum als ein Element im Schreiben mitdenken können. Das ist zum einen, das kann der digitale Raum sein, das kann der Raum sein, in dem wir uns befinden, das kann ich machen über, wie gestalte ich meinen Schreibtisch, das kann ich machen, wie gestalte ich, an welchem Platz schreibe ich, vielleicht wechsle ich den mal. Wenn ich das jetzt auf Schreibberatung beziehe, kann ich ganz genau gucken, wie ist der Raum eingerichtet, in dem wir beraten? Sind da mehrere Beratungsgespräche gleichzeitig? Sind da Bücher vorhanden? Sind da Pflanzen? Wie sitze ich? Ist es ein runder, entschuldige bitte. Ist es ein runder Tisch? Ist es ein eckiger Tisch? Sitzen wir an einer Seite nebeneinander? Sitzen wir so ein bisschen über Eck? Oder, und das können wir sehr gut machen, ist die Leute zu fragen, wie musst du hier im Raum sitzen? Wenn du den Raum hier siehst, ne, der Raum ist der Raum. Wie musst du hier sitzen? Wo musst du hier sitzen, damit du dich sicher fühlst, um über dein Schreibprojekt zu sprechen?
Ja, das können ja allein schon so Sachen sein, wie möchten die Leute mit dem Rücken zur Tür sitzen oder möchten sie das gerade nicht? Möchten sie irgendwie zum Fenster rausschauen können? Das ist teilweise echt sehr unterschiedlich.
Was ist eine gute Distanz, wie man sitzen möchte? Ja.
Möchte man sich gegenüber sitzen? Möchte man eher so 90-Grad-Winkel zueinander sitzen? Und natürlich spielt hier auch die ratsuchende Person eine Rolle, ne? Also auch die kann ja Präferenzen haben. Es ist, wir sagen unseren TutorInnen im Team eigentlich immer, dass sie sich auch im Raum überlegen müssen. Also erstmal natürlich, wie möchten sie sich den Raum für sich einrichten? Natürlich haben wir jetzt bei unserem geteilten Beratungsraum nicht die Option, dass sich die den alle komplett neu einrichten, aber halt so, weiß ich nicht, so Präferenzen wie, hat man schon heißes Teewasser gekocht oder bietet man das an? Hat man im Hintergrund irgendwie, hat man schon zwei Tassen auf dem Tisch stehen, damit irgendwie das Angebot dafür ist? Möchte man ein bisschen Süßigkeiten auf den Tisch stellen oder eben nicht, weil man eine konzentrierte Atmosphäre schaffen möchte? So Sachen auf jeden Fall. Und dann sagen wir den Leuten auch meistens immer, so überlegt euch, wie ihr im Raum sitzen möchtet. Also habt ihr eine präferierte Sitzposition oder einen präferierten Platz? Oder wollt ihr das tatsächlich euren Ratsuchenden anbieten? Also, dass ihr sagt, sucht euch einen Platz aus oder ihr gar nichts dazu sagt. Habe ich in Beratung auch schon erfahren. Ich habe meistens den Platz in mein Büro hinein quasi, also quasi, dass mein Schreibtisch hinter mir ist. Und jetzt hatte ich habe eine Ratsuchende, die wirklich ganz, ganz konsequent sich diesen Platz ausgesucht hat, also als sie reinkam und ich dann den auf mich ungewohnten Ratsuchenden Platz hatte. Das verändert schon was, definitiv. Also auch für mich als Beratenden.
Ja. Was er auch sagt, dass wir auch darüber hinausdenken können, auch mal zu überlegen, gibt es Menschen, mit denen wir auch rausgehen können. Also können wir auch einfach mal eine Runde um den Block gehen und sich da ein Symbol suchen für, was weiß ich, ne? In unserem Fall jetzt, wenn wir über Schreiben sprechen, was wäre ein Symbol für dein Thema, was wäre ein Symbol für deinen Schreibprozess, was wäre ein Symbol für deinen Ist-Stand vielleicht auch. Auch das können wir mitdenken. Das ist natürlich an Schreibzentren an Universitäten, weiß ich gar nicht, wie das ist mit Versicherungen dann, wenn man mit den Leuten zusammen rausgeht. Aber trotzdem.
Machen wir teilweise auch. Haben wir bis jetzt vor allem für kleine Events gemacht? Das ist eine gute Frage mit der Versicherung, ja. Wenn jetzt irgendwie jemand, während wir durch den Park laufen, der bei uns direkt neben dem Büro ist, vom Ast getroffen werden würde, der irgendwie vom Baum fällt. Wir dürfen Dienstgang eintragen bei uns. Ich glaube, das würde es abdecken, wenn wir aus dienstlichen Gründen unser Büro verlassen müssen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo mit dem Auto hinfahren muss, trage ich immer Dienstgang ein. Ja, ist eine total schöne Idee. Denken wir momentan auch bei uns drüber nach. Haben wir letztes Jahr in Form von einem kleinen Workshop getestet. Also wirklich auch so Schreibspaziergang mit einer Gruppe. Kam ziemlich gut an. Wir haben noch nicht wirklich so eine Methode gefunden, also es wäre mal eine Überlegung, ob wir das irgendwie auf unsere Website nehmen und sagen, das wäre eine Möglichkeit. Wir wollen es irgendwie noch nicht extra bewerben, aber also so dieses sich bewegen sortiert einfach Gedanken nochmal neu. Es ist was anderes, als einfach nur stationär irgendwo rumzustehen oder zu sitzen. Man ist an der frischen Luft, man kriegt nochmal neue Eindrücke, das hast du ja auch gerade eben schon gesagt, man so die Szenerie verändert sich die ganze Zeit und man hat irgendwie mehr Möglichkeiten, darüber auch wieder einen Themenwechsel forcieren zu können, durch irgendeinen Anlass, den man gerade sieht. Also finde ich auch eine sehr schöne Variante, bin ich ein großer Fan von. Bin ich auch ein großer Fan von für mein eigenes Nachdenken, also jetzt auch wieder unabhängig von der Beratungssituation, dass ich, wenn ich merke, ich komme jetzt irgendwie an meinem Schreibtisch nicht gut voran mit irgendetwas, dass Bewegung sehr hilft. Wenn ich daheim bin, mache ich irgendeine stupide Putzarbeit oder sowas in der Art und denke dann dabei weiter darüber nach. Aber so spazieren gehen ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man irgendwie in der Nähe was hat, wo sich's anbietet.
Und dann können wir Brüche in Räumen gestalten. Eine Übung, die wir ganz am Anfang hatten, war, er hat ein Jan Bleckwedel ist, wie gesagt, macht das schon sehr lange. Wer das schon sehr lange macht, hat oft so eine ganz besondere Selbstverständlichkeit, die die Menschen mitbringen. Ich weiß nicht, ob das kennst du vielleicht, weißt du? Ist so, du hast so eine lockerere Art, weil du machst das eh schon ganz lange. Und der kam dann und sagt, ja, ich habe jetzt auf dem Zug mir so eine Übung ausgedacht, wir gucken mal, ob die funktioniert. So.
Ja.
Das meine ich mit dieser Selbstverständlichkeit. für die die meisten Menschen auch Erfahrung brauchen. Und dann hat er ein Seil in die Mitte des Raums gelegt. Also wir saßen in so einem Kreis und der durch die Mitte des Raums ging ein Seil. Und auf die eine Seite, ich habe so lange gebraucht, um das zu checken, was wir gerade machen. Aber trotzdem glaube ich, also es kann sich ja auf viele verschiedene Sachen übertragen. Wir sollten auf der einen Seite sammeln, was wir privat machen. Ich hatte verstanden, was wir kreativ privat machen und wie wir kreative Methoden Arbeit einsetzen. Ich dachte, ich mache überhaupt nichts kreativ privat gerade. Also natürlich, und dann haben andere gesagt, irgendwie, was sie jemals in ihrem Leben schon mal kreativ gemacht haben, dachte ich, ja gut, okay, dann werden wir hier morgen noch nicht fertig. Aber was ist denn, also ich kam dann wieder zu meiner alten Frage, was hier überhaupt privat und was beruflich? Also ab wann sind Sachen, ab wann sind Handlungen privat? Naja, aber ich fand diese Aufteilung in zwei Hälften und zwei Bereiche ganz spannend. Da könnten wir beim Schreiben ja zum Beispiel machen, was schreibst du oder wie schreibst du privat?
Ja.
Ne? Also zum Beispiel ist es ja das, was viele Menschen gar nicht auf dem Zettel haben, dass Nachrichten über Messenger-Dienste ist auch Schreiben. Aber du könntest zum Beispiel sagen, okay, so schreibe ich, wenn ich privat schreibe, so schreibe ich, wenn ich für die Uni schreibe oder für beruflich schreiben. Das ist mein, so gestalte ich meinen Schreibort, wenn ich so schreibe, so gestalte ich meinen Schreibort, wenn ich so schreibe. Oder mein perfekter Tag wäre, aber mein Tag momentan ist. Also wenn du über Schreibroutinen sprichst.
Ja.
Weißt du?
Mhm, ja.
Also das auch mal so, diese Brüche visuell zu gestalten.
Mhm, einfach sichtbar machen.
Ja.
Mhm. Finde ich auch eine gute Idee. Weil das ist sowas, wo man durch bloßes Nachdenken ja einfach auch häufig nicht drauf kommt. In einem Beratungsgespräch noch eher. Also ein Gespräch kann dabei helfen, diese Brüche irgendwie zutage zu befördern. Aber sie nochmal visuell sichtbar zu machen, das finde ich auch eine sehr gute Idee. Das erinnert mich direkt an auch eine kreative Methode, die ich selbst mal erfahren habe als Ratsuchender, als ich noch in meinem Promotionsprozess war und von der sehr, sehr guten Schreibberaterin Lisa aus Darmstadt damals beraten wurde. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch in Darmstadt ist. Ich glaube nicht mehr. Sie hat mir auch so, was sichtbar machen angeht, sehr geholfen, weil mein Thema damals viel zu groß war, als ich in der Themenfindung war. Und ich dann ja wirklich dachte so, ich mache statistische Arbeit und ich führe Interviews und ich mache noch Literaturauswertung und so. Und dann hat sie mit mir da war ich in Darmstadt im Büro von denen und die haben ja so ein Schreibcafé. Und wir haben quasi meine ganzen Themen, alles, was ich so hatte an Ideen, auf Kärtchen geschrieben, Moderationskärtchen und dann angefangen auszubreiten und so Verbindungslinien dazwischen gezogen. Und es war so viel, dass der Tisch, an dem wir saßen, nicht ausgereicht hatte und wir quasi auf den Boden wechseln mussten. Was eine sehr eindrückliche Visualisierung dessen war, was ich mir viel, also dass ich mir viel zu viel vorgenommen hatte und dass das für eine Dissertation zu groß war, keinen roten Faden hatte. Es war dann auch diese Visualisierung mit, es war überhaupt nicht einfach, das alles miteinander zu verbinden. Also es war so alles mit allem irgendwie ein bisschen verbunden, aber eben so der reale rote Faden ließ sich überhaupt nicht spannen zwischen den verschiedenen Themenblöcken, die ich da hatte und zwischen den verschiedenen Methodiken. Also das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert als so Sichtbarmachung.
Ja, was habt ihr zum Verbinden genutzt?
Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, wir hatten aber wirklich einen Faden da. Also einfach so ein Knäuel, Bindfaden.
Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ist so ein bisschen, habe ich mir aufgeschrieben, Symbole als drittes Element im Raum können verbinden und können auch ablenken. Ne? Also das ist so, dass dann der Balanceakt in der Beratungsarbeit.
Ja.
Und das Ablenken kann aber auch gut sein, weil das ein bisschen, weil das nicht so versteift.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein Ding, das geht auch ein bisschen zurück auf den Raum gestalten. So, es kann auch zu viel in einem Raum sein. Also auch so zu viel Gimmicks, zu viel Gadgets Und das gilt auch so ein bisschen, das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den eigenen Arbeitsplatz.
Ja.
Beim Schreiben, da kann auch zu viel rumstehen. Ist natürlich auch wieder total abhängig von individuellen Präferenzen, wie bei so ganz vielen Dingen, aber so erfahrungsgemäß, wenn man halt so, man hat jegliche Literatur auf dem Schreibtisch liegen, man hat irgendwie 3 verschiedene Apps laufen, die für Konzentration, Motivation und Belohnung helfen sollen. Man hat irgendwie das Hauptschreibdokument offen, man hat die Literaturverwaltungssoftware offen und man hat noch 3 andere Nebendokumente offen plus einen Browser mit 300 Tabs. Ich denke jetzt gerade an verschiedene Leute, von denen ich weiß, dass sie diesen Podcast hören, die sich bei der Menschen von 300 offenen Tabs hart getroffen fühlen. Aber ja, ihr wisst, wer ihr seid. Das kann ablenken. Das kann auch eine coole Ressource sein. Ja. Mhm. Es ist halt, man kann sich darin dann schon verzetteln, auf jeden Fall. Aber wenn man gutes, also wenn man eine gute Möglichkeit hat, dieses Chaos zu managen, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn nicht, sollte man reduzieren. Und in der Beratung gilt natürlich das Gleiche. Also wenn ich da irgendwie mit 10 verschiedenen Gimmick-Ideen ankomme, dann leidet irgendwann das eigentliche Gespräch darunter. Es ist ja gar keine Zeit mehr für das Gespräch irgendwann.
Mhm. Eine wunderschöne gruppenverbindende Übung, die wir auch relativ am Anfang gemacht haben, war, also wir stehen im Kreis und dann geht immer eine Person in die Mitte und sagt, das kann ich gut und macht mir Spaß und sagt irgendwas dazu, ne? Also das kann ich gut und macht mir Spaß. Eine Person sagte, Gärtnern. Das kann ich nicht gut. Und ich denke, jeden Frühling, es würde mir Spaß machen. Ich kann mich dann nicht so reinstellen. Aber ich habe ich kann sagen, ich habe letztes Jahr dazu gebracht, Tomaten, dass die autonom werden. Das kann nicht jede Person von sich behaupten.
Autonom im Sinne von
sie haben sich selbst neu ausgesät. Sie haben sich selbst neu ausgesät und gegossen. Also die haben den Regen genutzt.
Okay.
Die Ressourcen, also, die da waren.
Du
und
hast
wir hatten
alles,
leckere Tomaten.
Du hast alles in deiner Macht Stehende getan, dass es eigentlich nichts hätte werden dürfen. Aber
richtig.
Es ist trotzdem was geworden.
Ja.
Okay.
Mhm. Und wie viele Leute kennst du, die das über sich behaupten können?
Ja, es stimmt. Naja gut, okay, es ist relativ oft beim Gärtnern, glaube ich, so, dass Dinge, die man nicht unbedingt da haben möchte oder von denen man gar nicht erwartet, dass sie kommen, ich meine, Tomaten möchte man ja eigentlich da haben, dass die sich dann besonders erfolgreich neu aussehen, während die Sachen, die man versucht anzusetzen, einfach nichts werden.
Ja. Ich glaube, also dieses Jahr glaube ich wirklich wieder, das könnte mir Spaß machen, wir werden es sehen.
Du hast aber auch noch nicht angefangen herauszufinden, ob es dir Spaß macht oder nicht, weil ich meine, wir haben den 2. April, 3. April, da ist es. Da ist schon wieder, naja.
Okay, aber Ressourcenarbeit ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, mit der man sehr viel kreativ machen kann. Das kann ich gut und macht mir Spaß. Kann ich auch kann ich auch mit Moderationskarten machen, kann ich auch mit, ich kann mir Symbole suchen in einem Raum und die dafür hinstellen, das kann ich gut und macht mir Spaß. Und das kann ich sogar unabhängig von einem Schreibprozess machen, dafür muss ich nicht viel Raum einnehmen und sage, ey, das ist jetzt einfach mal eine Spielerei. Aber was passieren kann, ist, dass es Menschen in ihre psychologische Sicherheit bringt, ja. Das heißt, wenn ich über Schreiben spreche, in Beratungskontexten habe ich oft Menschen da, Ratsuchende, die sehr verunsichert sind durch verschiedene Sachen, durch die Anforderungen, durch das Thema, durch die Art der Tätigkeit, durch eventuell Bewertungskriterien. Und dann erstmal wieder zu gucken, okay, aber ey, das gibt ganz, ganz viel, das kannst du gut und das macht dir Spaß.
Mhm.
Ja.
Ja. Leuchtet mir total ein. Ihr habt das ja in der Gruppe gemacht.
Mhm.
Wenn man das in der Gruppe macht, gab es dann bei euch die Möglichkeit, dann irgendwie auch zu sagen, ich stelle mich jetzt irgendwo dazu?
Ja, genau. Also das war die Idee. Ach, Entschuldigung. Die Idee war, dass alle Leute, die damit resonierten, konnten dicht rangehen und andere gingen weiter weg. So.
Ah, ja, okay. Mhm. Gut, ja, weil dann ist natürlich auch gerade das mit der Gruppe genutzt. Also so, ich stelle mir gerade vor, das funktioniert ja in einem Zweiergespräch gar nicht so richtig. Da müsste man dann ja eigentlich wieder so auf die einzelne Supervision gehen.
Ich dachte, trotzdem kann man das ja irgendwie umwandeln. Und die Frage finde ich gut, das kann ich gut und macht mir Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Und super spannend, weil auch, ne, für mich hat es natürlich wieder viel gezeigt, weil ich würde sagen, es gibt viele Sachen, die mir Spaß machen. Ob ich die jetzt wirklich gut kann, weiß ich nicht. Und ich würde sagen, alle Sachen, die ich ein bisschen kann, weiß ich auch, dass es noch ganz viel zu lernen gibt. Und dann sagte zum Beispiel jemand am Anfang, das kann ich gut und macht mir Spaß, irgendwie Texte schreiben und so. Und dann sagt jemand anders, sagte, kannst du dich mal bitte ein bisschen näher zu dem stellen? Und so, ich kann ja noch viel besser werden.
Ja, mhm. Ja, das ist immer, aber ich meine, das ist dann ja auch ganz cool für den Aushandlungsprozess. Sowas hast du ja eigentlich immer bei diesen Gruppenexperimenten.
Genau.
Ja, zum Beispiel auch so eine Variante davon, die mir einfällt, ist ja, dass man so eine Linienaufstellung, also so eine Aufstellung in einer Reihe macht.
Ja,
und,
ja,
Soziogramme. Man dann heißt das Soziogramm? Okay,
ja.
Mhm.
Ja, heißt
dass man so. Dass man so zwei Pole baut, also dass man irgendwie halt ein Thema und dann sagt man, ich mag gar nicht oder ich mag sehr oder ich kann gar nicht, ich kann sehr gut und sich da dann die Leute entlang dieser Linie aufstellen und dabei dann ja auch miteinander reden müssen, weil sie ja ihre relative Position rausfinden. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne für so Gruppen. Und da ist ja dann, da kommt ja der gleiche Effekt, dass man dann sagt, ja, also stell dich gefälligst deutlich mehr auf die kompetente Seite. Weil du hast dich jetzt hier irgendwo im Mittelfeld postiert, du hast aber irgendwie ganz viele andere, die hier in dieser Reihe stehen, sind der Meinung, dass du deutlich mehr Erfahrung in diesem Bereich hast, als sie selbst oder du dir selbst zutraust.
Mhm.
Finde ich eigentlich auch immer ein cooles Ding.
Das kommt jetzt eigentlich noch gar nicht auf diesem Zettel, sondern viel später, aber es fällt mir dazu ein, haben wir auch gemacht und passt auch super zu schreiben. Wenn du so ein Diagramm legst mit Seilen, sozusagen, heißt es Diagramm, so ein, wie heißt denn das? Also X-Achse, Y-Achse?
Ja.
Aber du machst die Achsen nicht über den Nullpunkt hinaus, ne? Also du hast sozusagen so ein...
Mhm. Also ein, ja, die
eine Diagramm. Runterlinie und eine Seitenlinie.
Mhm.
Horizontal ein und vertikal, so.
Ja.
Und ein Nullpunkt. Und da... berühren die sich. Ist das so klar?
Ja, ein Graph, ein ganz normaler mathematischer
Graph. Ja, genau, danke.
Graph.
Danke, das Wort fehlte mir gerade. Und das eine, also das, was vertikal verläuft, ist dann die Frage nach, wie viel Chaos brauchst du? In unserem Fall jetzt zum Beispiel im Schreibprozess, wie viel Chaos brauchst du und wie viel Struktur brauchst du? Und dann kannst du dich in diesem Feld einsortieren.
Mhm.
Auch schön.
Mhm. Wo hast du dich da einsortiert?
Also, mehr Chaos als Struktur.
Mhm. Okay, ja.
Also ein bisschen mittig, aber Struktur tut mir auch gut, das weiß ich. Ich kann aber auch gut mit Chaos.
Mhm.
Aber ich kann vor allem gut mit, also ich glaube, für mich ist es, wenn ich, da ging es, glaube ich, jetzt eher um Arbeitsprozesse und weniger um Schreiben natürlich, weil darum ging es ja eigentlich nicht. Und dann, also wenn ich in einem Team arbeite mit Menschen, ist mir eine ähnliche Wertebasis wichtiger als das Bedürfnis nach, als das Strukturchaos. Da
ja.
Kann ich mich dann, da kann ich besser aushandeln als bei anderen. Hm. Wertefragen.
Ja, ja.
Ja.
Okay.
Aber es war super spannend, also weil das geht dann auch immer so total schnell in diesen Gruppen und dann denkst du so, oh Alter, ich habe überhaupt nicht alles in meinem Leben mit einbezogen hier. Kann man ein bisschen, da müsste ich jetzt mal eine halbe Stunde zu reflektieren. Da merke ich, die anderen sind da so reingegangen und haben nach so einem Impuls und zum Inneren. Und ich war noch auf, das habe ich noch nicht zu Ende durchdacht. Aber das ist ja, also für mich ist es ja in solchen Räumen auch, dass ich viel mit den gruppendynamischen Prozessen beschäftigt bin und dann, genau. Ja, ich sehe gerade, das wollte ich eigentlich, das gehörte noch zu diesem Thema Räume gestalten. Das war die Frage, was müssen Räume haben, um Bedürfnisse zu erfüllen, finde ich einfach eine wichtige Frage. Ist jetzt keine kreative Methode an sich, aber eine wichtige Frage.
Mhm, ja. Ja, das geht so ein bisschen in das, was ich vorhin meinte mit, ich glaube, es ist auch einer der eine Teilfrage davon ist auch dieses, der Raum kann zu voll und abwechslungsreich sein. Das geht eigentlich auch genau in diese Bedürfnisrichtung. Was braucht man, um gut arbeiten zu können? Im Beratungskontext muss man halt, das ist ja auch der Unterschied. So, für sich selbst kann man ja natürlich wirklich so das perfekt individuell zugeschnittene treffen. Wobei das sich ja wahrscheinlich auch öfter ändert. Wir haben ja hier im Podcast auch schon über Ortswechsel und so gesprochen. So, man schreibt ja nicht jeden Tag gleich gut am gleichen Arbeitsplatz zur gleichen Zeit. Also Routine kann helfen, manchmal aber auch nicht. Es ist kompliziert. In der Beratung, in einem Beratungskontext muss man ja irgendwie, man kann ja nicht immer komplett umbauen für jede Person. Natürlich kann man, wenn man eine Langzeitberatung hat, lernt man dann ja irgendwann auch so ein bisschen die Vorlieben und die die Präferenzen einer Person kennen und dann kann man sich natürlich darauf auch einstellen. Aber am Anfang muss man, glaube ich, erstmal so einen guten Durchschnittsraum bieten. Halt irgendwie, ja, so ein guter Standard dessen, was sich so bewährt für konzentriertes Arbeiten, für ein vertrauliches Gespräch, für genügend Ruhe und Vertrautheit, dass man sich auch öffnen mag als ratsuchende Person. Wie auch immer das jetzt aussieht. Ich glaube, das ist dann auch je nachdem, was man macht, auch ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Habt ihr da irgendwie so Kriterien an die Hand bekommen? Nach was man einen Raum gestalten kann in der Weiterbildung?
Du kannst, naja, eher so Sachen wie, was ist, dass du auch mal die Räume verändern kannst, ne? Du kannst auch mal dann im Gespräch sagen, okay, und jetzt setzen wir uns da hinten hin, das fand ich schön. Dann sowas wie, du kannst da, also erstmal ist wichtig, dass du den so gestaltet, dass es für dich gut passt. Also, dass du da arbeiten kannst und dann auch, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, da gut arbeiten können. Mehr sowas. Also, wir haben jetzt nicht konkret gesagt, du musst immer zum Fenster gucken oder du musst immer auf den Tisch gucken oder du musst immer.
Ja, also, ja, macht, ja, wäre auch
irgendwie
viel zu
starr. In Supervisionskontexten ist ja das, was viel empfohlen wird, das hat auch wieder Jan gesagt, dass du im Stuhl, also er findet Kreise wichtig, wenn man in Gruppen arbeitet, in solchen solchen Gruppenkontexten. Stuhlkreise, ich bin Gesamtschülerin, ich mag Tische. Ich habe so viele Stuhlkreise in meinem Leben gemacht.
Aha.
Ich finde auch, dass du ein bisschen gucken musst, in was, mit was für Menschen du dich bewegst. Also wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, die aus einem sehr strukturierten Kontext kommen. Also ich arbeite jetzt angenommen, ich würde mit JuristInnen arbeiten oder so. Keine Ahnung, mit denen verbinde ich jetzt nicht in erster Linie Kreativität. Vielleicht ist es auch ein blödes Vorurteil, aber so. Dann ist halt, dann packe ich die nicht als erstes in den Stuhlkreis.
Mhm.
Weißt du?
Ja, klar.
Und wenn, dann gehe ich auch nicht als erstes auch, dann muss ich überlegen, dass ich auf Störung und Widerstand stoße, wenn ich dann sage, jetzt gehen wir erstmal eine Runde raus und dann guckst du, dass du dir mal so ein Buch für dein Schreibprojekt suchst. Ne?
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Dein Bild ist immer noch eingefroren bei mir. Du musst mir visuelle, du musst mir
akustische
Zeichen geben, dass du noch bei mir bist zwischendurch.
Ich höre zu und ich nicke, aber dann siehst du das Nicken nicht. Okay.
Nein, ich sehe das Nicken nicht. Das ist auch ganz okay, weil der Rest ist, die Menschen, die den Podcast hören, sehen dein Nicken halt auch nicht. Ja. Dass wir halt, wir können nicht, also es gibt eine Bandbreite, deswegen ist, finde ich, dieser Graph auch so gut, weil es halt eine Bandbreite gibt an den Bereichen, wo ich mich wohlfühle und was ich brauche und so. Und dass ich schaue, dass ich die Menschen nicht sofort von 0 auf 10 bringe.
Ja.
Mhm. Ne? Und ich finde total gut, dass ich den Raum auch ändern kann. Also, dass ich auch in einem Beratungssetting oder halt in meinem eigenen Schreibsetting ne, wenn ich am Schreibtisch sitze und merke, ich komme nicht voran, dann kann ich mich woanders hinsetzen. Wenn ich in einer Beratungssituation bin und ich sitze am Tisch und wir reden über diesen Text und dann mal aufzustehen und zu sagen, und jetzt gehen wir da hinten hin und dann sprechen wir mal über das, was worüber wir da gesprochen haben. Eine Metaebene einführen, überstehen.
Ja, ja. Mhm. Ist halt auch ein Luxus, also ist ein Platz, den man haben muss überhaupt erstmal, ne?
Ja. Naja, wobei, da kannst du auch einfach dich hinstellen und dann da drauf gucken.
Ja, okay. Mhm.
Ne? Ja. Das kannst du ja auch machen. Wir hatten noch eine Übung und da war das, das hat mich erinnert an das Neuenfelder-Modell, das wir hier schon mal besprochen haben.
Ah, das Neuenfelder-Modell, ja.
Mhm. Und diese Übung war, dass du mit der Person redest über ein Thema und dann machst du drei Räume auf. Und der eine Raum ist das der Problemraum und da sollst du auch wirklich dann dahin gehen. Das kannst du mit einem Ball markieren oder mit einem Stein oder mit Stühlen oder mit, egal, du gehst dann dahin in den Problemraum und jammerst und da hat halt das Jammern Raum. Und da kannst du halt das Problem schildern und sagen, was alles scheiße ist. Und oh Mann, ey, blöde Dozenten, blöde Chefs, blöde irgendwas, ne?
Ja.
So beim Schreiben jetzt. Das hatten wir natürlich so nicht besprochen, sondern ich übertrage das jetzt einfach direkt. Dann kommst du in den Lösungsraum und überlegst dir Lösungen. Und dann gibt es noch den Überraschungsraum. Und da weißt du halt nicht, was passiert. Da kann halt, das ist, kann total, also es ist, alle Leute, wir sollten es ausprobieren und wir haben immer so gearbeitet, dass wir halt mit realen Sachen immer, ne, welche Person ein Thema hatte, das durfte das da einbringen und konnte dann an den persönlichen Themen arbeiten und die andere Person hat beraten und das da so durchgeführt. Und alle Gruppen haben erzählt, dass im Überraschungsraum wirklich was Überraschendes passiert ist.
Okay, aber jetzt will ich und ich glaube auch alle Hörer und Hörerinnen wollen wissen, was ist im Überraschungsraum passiert? Ist es immer was anderes?
Die Leute sind wirklich auf überraschende Lösungen gekommen.
Okay, also es geht schon noch um...
Wirklich,
ja, also es muss nicht vorbereitet werden.
Verstehst du?
Ja, ja, es geht immer um dasselbe Thema, also okay.
Aber alle, die die beratende Rolle hatten, sagen, oh Gott, hatten schon gedacht, naja, was soll jetzt, okay, die Übung ist, wir müssen jetzt in den Überraschungsraum, dann gehst du in den Überraschungsraum und dann sitzt du da und jetzt und dann so,
ja,
es könnte auch die und die Lösung geben, zum Beispiel. Ich kann das halt auch so und so machen. Und es ist einfach dieser Raumwechsel.
Okay, ich habe eben aus der beratenden Sicht nämlich quasi genau das Gleiche gedacht, dass ich mir dachte, ja, okay, aber wie garantiere ich denn, dass jetzt im Überraschungsraum was Überraschendes, aber gleichzeitig etwas Sinnvolles stattfindet?
Und musst du nicht, ist nicht
quasi
deine Aufgabe.
Einfach, weil der so gelabelt ist als Überraschungsraum, ist es automatisch so, dass quasi alle da drin sagen, okay, und jetzt ist ja Thinking outside the box gewünscht und dann machen wir das jetzt auch automatisch und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, man kann ja jetzt auch ein bisschen rumspinnen und dann kommt dann dadurch was raus quasi.
Ja, also in dem Prozess, den ich beobachtet habe, ich sage jetzt nicht, was das Thema ist und so weiter, aber sagte die dann so, und was ist denn hier und so, ja. Hier ist jetzt erstmal ein Fragezeichen. Da dachte ich, oh scheiße, was würde ich denn damit jetzt machen als beratende Person? Dann sagt sie so, okay, und was könnte hinter diesem Fragezeichen sein?
Mhm.
Und dann kam auf einmal eine krasse Lösung, die wirklich auch für das System gut funktionieren könnte. Und okay, wobei ich dachte, bei dieser, die das sagt, dass sie nicht drauf kommt, ja krass, aber das ist so, weil wir die ganze Zeit in den Strukturen, in denen wir halt sind, und manchmal braucht es einen anderen Raum und dann kann das funktionieren.
Mhm. Ja, cool.
Ich fand das toll. Nice. Also ich fand das wirklich toll.
Und diese Räume waren dann, du hast ja am Anfang gemeint, so irgendwie, das wird mit einem Ball markiert. Also es war quasi im Realen waren das eher so verschiedene Bereiche in einem Raum, wo man dann so abgeschritten hat.
Genau.
Okay. Auch hier wieder, also trotzdem räumlich natürlich fordernd in gewisser Weise, auch wenn man jetzt nicht verschiedene Räume braucht. Ja. Du brauchst schon genügend Platz, um irgendwie so mal mindestens irgendwie an verschiedenen Tischen entlang zu laufen.
Ja, oder
Ecken oder so.
Genau. Also meistens funktioniert schon irgendwie, weil du ja, manchmal macht es auch, dass die Größe des Raums, also wenn es kleiner Raum ist, dann ist es manchmal umso überraschender, was passiert, wenn du dich bewegst da drin.
Mhm, ja.
Also bei einem großen Raum finde ich das gar nicht so überraschend. Aber bei einem kleinen Raum, und ich mich da einfach mal umdrehe, zum Beispiel, und das Fenster statt der Tür sehe, dann ist es oft schon anders. Und also, wenn ich mich bewege, ich als Mensch, dann bin ich eine Beobachterin eines Szenarios. Egal, wo ich mich bewege. Ich bin immer eine Beobachtung und ich bin eine Beobachterin und ich bin immer auch die Beobachterin meines eigenen Handelns. Mhm. Und ich beobachte andere, also Menschen beobachten Menschen, während sie beobachten. Ja?
Ja.
Und diese Übung mit diesem Externalisieren von Dingen, mit dem Visualisieren und Externalisieren, glaube ich, funktionieren auch deshalb so gut, weil sie uns die Möglichkeit eröffnen, dass wir das Beobachten des Beobachtens beobachten können. Also wir können merken, dass wir auch auf einer Metaebene sind. Also dass wir auch uns immer beobachten.
Mhm.
Ergibt es Sinn? Für dich? Für mich schon?
Ja, ja, okay, auf jeden Fall.
Für dich Sinn?
Mhm.
Gut.
Ich stelle mir dann direkt die Frage so, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich darauf in der Beratungssituation? Möchte ich darauf geben, damit ich noch konzentriert genug bin? Also irgendwann wird ja die eigene Performance Review eventuell auch ablenkend von dem eigentlichen Beratungsauftrag. Da gehört dann auch wieder Erfahrung dazu. Also je mehr dieser Tools ich habe, umso eher bin ich dann gegebenenfalls auch in der beratenden Person Situation mit mir selbst beschäftigt als mit meinem Gegenüber.
Ja, du solltest nicht zu viele davon machen. Du machst es dosiert, du guckst, zu wem es passt und zu wem es nicht passt.
Mhm.
Und es passt oft vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, nichts bewegt sich.
Ja. Das leuchtet mir total ein. Also das mache ich nicht automatisch, weil erstmal so vertraue ich auf mein Repertoire und dann gucke ich mal, ob es läuft. Aber wenn ich merke, ich habe irgendwie eine Beratungssituation, in der genau nichts vorwärts geht, es sich über mehrere Sitzungen hinweg irgendwie immer an den gleichen Problemstellen entlang bewegt, ohne dass diese Problemstellen produktiv besprochen werden, jetzt mal unabhängig von gelöst werden können, dann wären das Instrumente, die man hätte, um zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, ob wir an der Beratungssituation was verändern müssen. Und das schließt dann halt auch mich als die beratende Person mit ein.
Ja, du bist die hütende Person des Raumes sozusagen.
Mhm. Ja.
Und ich finde auch schön, dass es etwas, was er als seine Grundregel hat, ist, ich lese es mal vor, ich schlage etwas vor und Sie gucken, ob es passt. Wenn nicht, finden wir gemeinsam etwas, was besser funktioniert. Und das ist etwas, was er immer vorweg sagt. Also ich schlage Ihnen etwas vor,
ja,
heute hier, mhm, und Sie gucken, ob das für Sie passt. Wenn das nicht passt, dann finden wir gemeinsam etwas anderes, etwas, was passender ist.
Ja.
Und das ist die Grundlage des Arbeitsbündnisses. Und ein Arbeitsbündnis brauche ich, wenn ich mit anderen Menschen arbeite. Und letztlich brauche ich auch, wenn ich habe gesagt, wir machen das hier nicht nur für die Schreibberatungssituation, sondern auch so eine Art Selbstcoaching. Letztlich brauche ich ein Arbeitsbündnis auch mit mir selber. Dann, wenn ich sage, ich schreibe hier einen Text, brauche ich mit mir selber ein Arbeitsbündnis.
Ja. Und genau das, was du gerade vorgelesen hast, nimmt ja auch die ratsuchende Person auch wieder mit in die Verantwortung. Arbeitsbündnis ist ein sehr schönes Stichwort dafür. Genau. Also dieses, man selbst macht Vorschläge, diese Vorschläge können funktionieren. Ob sie funktionieren, muss die ratsuchende Person erstens reflektieren, zweitens selbst entscheiden und überhaupt erstmal Wichtiges annehmen können. Oder eben auch nicht. Also auch ablehnen können ist eine Option. Aber das muss geschehen.
Genau. Ich mache oft Einladungen und ich finde das total wichtig, Menschen in einer Beratungs-, in einer Coaching-Situation in die eigene Verantwortung immer wieder einzuladen.
Mhm.
Ne, das ist ja nichts, wenn die mit einem Thema kommen, ist es nichts, was ich repariere. Ich biete einen Raum, einen Entwicklungsraum an und dann können wir gemeinsam gucken, was passiert. Aber ich bin nicht die, die Lösung bringen.
Mhm.
Die Lösung bringen sie selber. Ich kann nur den Raum gestalten und ich kann den Prozess gut wie möglich gestalten. Und da immer wieder hin einladen. Wir haben relativ viel mit Stühlen gemacht und eine besonders schöne Übung fand ich die Frage, wenn du jetzt, also ich versuche das mal direkt auf die Schreibberatung, also soll ich das erstmal direkt auf die Schreib oder wollte ich, soll ich das so vorstellen, wie wir das gemacht haben?
Wie es dir sinnvoller erscheint?
Ich kann es auch direkt übertragen. Pass auf, ich versuche das mal. Also angenommen, du bist in einer Schreibberatungssituation und du sitzt da mit einer Ratsuchenden. Und dann wäre jetzt die Methode, dass ihr aufsteht, beide, und dann holst du einen dritten Stuhl dazu und stellst den hinter oder wo auch immer die ratsuchende Person, also die muss den selber stellen, sich das nehmen. Und dieser Stuhl steht für etwas, was unterstützend wäre im Prozess für die ratsuchende Person. Das muss sie sich selber überlegen. Das kann Bugs Bunny sein, das kann Donald Duck sein, das kann die Mama sein, das kann, weißt du, irgendwas. Das kann auch sein, eine unterstützende, dozierende Person, das kann alles mögliche sein. Dieser Stuhl steht für das, was diese ratsuchende Person unterstützen kann. Und den stellt sie so hin, wie das für sie passt und würde dann in den Dialog gehen. Also ein bisschen psychodramamäßig. Ja, sie würde sich auf diesen anderen Stuhl setzen und etwas sagen, was unterstützend ist. Und dann wieder auf ihren Stuhl weiter. Ist gewagt, die Übung. Kann sehr gut funktionieren. Aber ich finde alleine das Gedankenspiel schon schön daran, sich zu überlegen und das jetzt auch mal versuchen, den Bogen zu spannen zum Selbstcoaching. Was wäre denn das, was ich als würde mich jetzt unterstützen in dieser Situation? Und was würde das symbolisieren dann vielleicht auch?
Ja, ja.
Ne, was hätte dann Bugs Bunny an sich, dass Bugs Bunny mich jetzt unterstützen würde? Was ist das unterstützende Element an Bugs Bunny?
Ja. Und dann könnte man sagen, irgendwie absoluter Optimismus und
genau.
Ideenfindung und Kreativität, sowas.
Und dann könntest du das beispielsweise jetzt mal aus dieser Übung hinausgedacht, musst du dich ja nicht psychodramamäßig draufsetzen, sondern könntest ja auch sagen, das auf Metaplankarten wieder sammeln und darauf sagen, okay, Bugs Bunny würde mich unterstützen, weil, oder damit, oder dadurch, oder so.
Ja.
Ich finde es eine coole Übung.
Ja, ja.
Ja.
Klingt sehr gut, auf jeden Fall. Das ist was ich mir echt vorstellen kann, was ich auch mal ausprobieren würde, was ich auch wirklich überhaupt nicht in meinem Repertoire habe bisher. So. Symbolisierung.
Und wenn du das ausprobiert hast, dann berichtest du im Podcast darüber.
Ja, sehr gerne. Ich muss mal gucken, wann sich die Gelegenheit dafür ergibt, so. Schreibberaterisch, aber kann mir natürlich vorstellen, das mal auszuprobieren. Ja.
Etwas, was Jan Blackwedel gesagt hat, was sehr wichtig ist bei solchen Methoden, ist der Dreischritt. Erwärmung, Aktion, Integration. Das heißt, wir haben eine Phase des Ankommens, dann führen wir durch so eine Aktion durch. Also, ne, wir laden ein, wir motivieren dazu, das auszuprobieren. Das ist ein Spiel, das ist was Neues, das ist ein Experiment. Wir führen da durch und dann integrieren wir das und sagen, und was bedeutet das jetzt für den Prozess, in dem du jetzt bist? Also ein bisschen wie mit Zitaten arbeiten, finde ich, in einem wissenschaftlichen Text.
Ja.
Es reicht nicht einfach, Zitate zu droppen, es reicht auch nicht einfach, Aktionen reinzustellen, sondern das ist dann wieder unsere Aufgabe. Wir führen da durch. Wir leiten das ein und wir leiten das auch wieder aus und machen auch so ein bisschen Integrationsleistung. Es gibt übrigens noch einen Teil, den er sehr oft erwähnt hat, in seiner Arbeit, und zwar Professional Care. In seinem Blog, genau, er sagt, Professional Care ist wichtig. Er sagt, er ist gerade dabei, da auch ein Buch zu schreiben. Es reicht nicht, dass wir in diesen professionellen Kontexten von Self-Care sprechen. Self-Care ist zu begrenzt. Also gerade, weil das strukturell auch sehr begrenzte Räume sind, in denen wir arbeiten. Er möchte zu dem Begriff Professional Care einladen. Und ihm geht es auch darum, dass wir damit nicht nur auf uns gucken, sondern immer auch auf das Gegenüber. Das heißt, ich schaue, dass die nicht über ihre Grenzen gehen. Ich schaue, dass die Schutz haben und Anerkennung. Ich schaue, dass die nach ihren Werten handeln und so weiter. Und ich schaue auch auf mich. Das heißt, ich schaue auch auf Regenerationszeit, Resilienz gehört dazu und Fortbildung und so weiter.
Ich habe gerade Probleme, eine Frage zu formulieren, die ich im Kopf habe, damit ich nicht dazu formuliert bekomme. Sie ist weg. Sorry. Ich hatte irgendwas angefangen in meinem Kopf zu formulieren, während ich zugehört habe und dann habe ich weiter zugehört.
Zu Professional Care?
Ja, vielleicht. Okay. Ich glaube, meine Frage, ich hatte angefangen darüber nachzudenken im Sinne von so, was ich irgendwie auch mal so ganz interessant fände, so wie viele dieser Konzepte bleiben eigentlich im Hintergrund. Und dann habe ich aber irgendwie für mich selbst schon so geantwortet, also quasi, dass ich sie auch nicht verbalisiere gegenüber den meinen Ratsuchenden. Also so, das, ich glaube, mir halt noch so ein bisschen dieses, wir haben, das sind irgendwie auch Strategien, die uns ermöglichen, die Beobachtung zu beobachten. Und dann, also so auf diesem Meta-Level, dass ich mir dann denke, so macht es eigentlich Sinn, auch mit Ratsuchenden über so Langzeit Beratung quasi auch ein bisschen über diese ganzen Konzepte zu sprechen, so, also genau auch so mit der Verschlagwortung und zu sagen, das sind eigentlich die Grundsätze, nach denen wir hier arbeiten, deshalb mache ich das, deshalb tue ich dies, der Sinn dahinter ist, das zu ermöglichen und jenes und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber eigentlich mir währenddessen das schon so ein bisschen selbst beantwortet und gesagt, so, nee, eigentlich reden wir darüber ja nicht mit Ratsuchenden, weil das, also die sind ja letztlich nur daran interessiert, dass es funktioniert, aber nicht so sehr, wie es funktioniert. Das ist schon eigentlich eher wieder unser Job. Ich glaube, da war ich gerade gedanklich, aber irgendwie führt das nirgendwo hin, so richtig.
Doch, ich finde das total wichtig. Ich finde das auch, dass es total wohin führt, weil ich mache das durchaus manchmal, weil ich glaube, dass es bei manchen Menschen, mit denen ich arbeite, auch zu einer Form von psychologischer Sicherheit führt, wenn ich das kontextualisiere. Und es kann eine Form von Integrationsleistung sein.
Mhm, ja.
Ne, dieses, wie gesagt, Einleiten, Durchführen, ja, Ausleiten, ja, oder Integration, ne? Oder wie er sagt, Erwärmung, Aktion, Integration, das kommt aus der Psychodrama-Arbeit, dann zu sagen. Das kann bei der einen, manche Leute brauchen das, das ist aber so eine Gefühlssache, das mache ich nicht immer. Bei manchen, also gerade wenn ich so, weißt du, dieses Raum der Würde, ich weiß gar nicht, ob ich davon hier schon mal erzählt habe, so eine Übung zu Raum der Würde mache. Und dann gebe ich so ein bisschen so Psychoedukation, das ist ja auch, Psychoedukation ist ja auch eine Methode, ne, da ein bisschen aufzuklären, okay, was ist denn eigentlich Scham, wie funktioniert das, was hat es, wie hängt das mit Würde zusammen, und das machen wir jetzt hier und dazu könnte es beitragen. Hast du Lust? So.
Ja.
Das ist dann für mich manchmal Teil der Erwärmung.
Für die Leute, die wirklich auch dann so ein bisschen an diesem Blick hinter den Kulissen auch interessiert sind oder sich interessiert zeigen, kann das total hilfreich sein.
Ja, und wenn ich zum Beispiel auch Menschen habe, die vielleicht auch aus so einem Setting kommen, ne, auch wenn du in Organisationen arbeitest, wenn du supervisorisch arbeitest, aber auch wenn du, keine Ahnung, angenommen, du würdest in einer Schreibberatung vielleicht jemanden haben, der aus dem deutsch-didaktischen Bereich kommt irgendwie oder so, was weiß ich, dann kann das helfen, glaube ich, dass die Menschen sich auf Augenhöhe angesprochen fühlen, zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin gerade, die kommt selber aus dem beraterischen Kontext und da erzähle ich, welche Grundideen dahinter stehen, wie ich dazu komme, das jetzt zu machen, welche Theorien stehen dahinter. Und das mache ich bei der aber auch, um die absichtlich auf eine Metaebene zu bringen, damit sie nicht zu sehr in das Thema geht sozusagen. Auch um das, wie gesagt, ich bin Professional Care, ich bin auch dafür zuständig, dass sie nicht über ihre Grenzen geht.
Ja,
und das kann
ja
helfen, wenn ich ab und zu die Kognition einlade. Ja?
Ja. Also, ja, ich habe gerade wieder realisiert, dass du wahrscheinlich mich immer noch nicht sehen kannst. Ja, ich habe nachdrücklich genickt. Stimme ich zu, ja.
Schön. Okay, jetzt reden wir schon.
Ja, wir haben schon eine Stunde. Genau, hast du noch was?
Ich habe einfach so weit.
Ja, ich habe nämlich auch, ich habe so zwei, drei Sachen, die aber, glaube ich, gar nicht so gut in diesem Kontext, die würden jetzt nochmal ganz andere Fässer aufmachen. Die hebe ich mir für andere Episoden auf jeden Fall auf, so an kreativen Methoden. Weil es hier wirklich jetzt eher so um Raumkonzepte und irgendwie Begegnungskonzepte ging. Was ich aber sehr spannend fand, auf jeden Fall. Also auch wirklich gute Ideen, viel auch im privaten Raum umzusetzen und irgendwie auch in kleinen Räumen.
Ja. Ja. Ich hoffe, dass es auch Menschen angeregt hat, die zugehört haben. Schreibt uns dann gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Ja, und falls wir euch auffordern, für die 100. noch kleine Grußbotschaften zu schicken, machen wir das in einem ganz kleinen Aufruf, der wahrscheinlich als Extra-Episode kommt, was dann nicht die 100 ist. Gucken wir nochmal.
Die 100, die habe ich schon ganz vergessen. Ja.
Ja, deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir einfach eine ganz normale 100. machen. Wir schauen mal. Mal gucken.
Okay.
Je nachdem, wie viel Zeit es in den nächsten 2 Wochen. Ja, so oder so. Genau. Es wird eine 100. geben und auch noch weitere Folgen. Das ist das Einzige, was wir schon mal mit Gewissheit sagen können. Wie sie aussieht, sehen wir in 2 Wochen. Bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.